Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Echo. Heute mit Daniel Küthe und einem politischen Newcomer, der besonders durch seine No-GroKo-Kampagne im vergangenen Jahr in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert positionierte sich klar gegen ein Weiter-so in der Frage um eine weitere Regierungsbildung zwischen Sozial- und Christdemokraten.
Dass nach 12 Jahren Angela Merkel mit 8 Jahren großer Koalition wesentliche Gemeinsamkeiten aufgebraucht sind, liebe Genossinnen und Genossen. Wo keine sind, kann ich keine aufschreiben.
Obwohl sich die GroKo-Befürworter am Ende doch durchsetzen und die Mehrheit der SPD für eine weitere große Koalition stimmte, ließ sich der 29-Jährige nicht unterkriegen. In den folgenden Monaten sollte er bundesweit, aber vor allem auch im politischen Berlin an Popularität gewinnen. Ihm fällt es nicht schwer, seine Meinung öffentlich kundzutun und das nicht nur in parteipolitischen Diskussionen. Auch in der Causa Maaßen oder zu öffentlichen Debatten rund um die Homo-Ehe ist er nicht auf den Mund gefallen.
Da muss ich gerade auch als schwuler Mann schon sagen, es geht um nichts anderes, als dass ich und viele andere unsere Partner heiraten können, um wirklich gar nichts anderes.
Neben seiner Tätigkeit bei den Jungen Sozialisten arbeitet der gebürtige Berliner auch im Abgeordnetenhaus der Hauptstadt. Währenddessen ist er außerdem an der Erneuerung seiner Partei maßgeblich beteiligt.
Das heißt heute einmal ein Zwerg sein, um zukünftig vielleicht wieder Riesen sein zu können.
Wie ein Zwerg wirkte Kevin Kühnert trotz 1,70 Meter Körpergröße keineswegs, als ich ihn im vergangenen Monat im Willy-Brandt-Haus in Berlin getroffen habe. Sympathisch und aufgeschlossen bot er mir direkt das Du an und bereitete erstmal einen Kaffee zu, ehe wir uns zum Gespräch niederließen. Kevin, und zwar habe ich überlegt, als ich Anfang der Woche ein bisschen deinen Instagram-Account verfolgt habe, dass ich mir dieses Treffen eventuell ja auch hätte sparen können, denn ich hätte ja auch einfach online meine Fragen stellen können. Aber ich meine, gut, persönlich ist dann ja, vielleicht doch etwas besser. Du hast ja selber gesagt, dass du letztes Jahr nicht so aktiv warst auf Insta und das jetzt in diesem Jahr ein bisschen mehr betreiben willst. Wie denkst du so jetzt mal mit Blick auf deine Partei insgesamt, wie viel Luft ist da noch nach oben, was so Social Media und so diese Netzwerke angeht?
Na, eine ganze Menge natürlich. Ich habe letztens irgendwo mal eine Erhebung gesehen. Die meisten Bundestagsabgeordneten aller Parteien sind irgendwie in den sozialen Medien vertreten, haben Profile. Aber entscheidender ist ja die Frage, was machen sie da eigentlich? Ne? Wird da immer nur werden da so Sitzungsbilder gepostet? Wir saßen heute wieder 3 Stunden zusammen, das interessiert keine Sau, das glauben nur viele in der Politik nicht. Oder wird wirklich interagiert? Wird der Dialog gesucht, werden Fragen gestellt und dann auch beantwortet? Und da fehlt es bei vielen noch. Ich glaube gar nicht immer aus Unwillen, sondern manchmal, weil man auch nicht so richtig weiß, wie macht man das dann? Und weil Öffentlichkeitsarbeit auch immer als so ein nice to have irgendwie gesehen wird. Na, wenn Zeit bleibt, dann machen wir noch einen Post. Aber was viele noch nicht verstanden haben, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit gehört für gewählte Politikerinnen und Politiker unmittelbar zu ihrer Arbeit dazu. Ohne geht's gar nicht.
Ja, und ich denke gerade auch bei den jungen Wählern ist ja wahrscheinlich gerade Social Media ein Riesenthema. Da ist auch wichtig, dass man da die Öffentlichkeitsarbeit betreibt und nicht mehr mal unbedingt so auf den traditionellen Arten. Denkst du, dass es auch einfach so eine Chance wäre, mehr junge Wähler zu akquirieren, so als SPD auch junge Wähler anzusprechen?
Auf jeden Fall, weil man sollte jeden immer dort ansprechen, wo er sich in seiner Freizeit bewegt. Und insofern haben die klassischen Bürgersprechstunden natürlich ihre Daseinsberechtigung, weil es gibt Leute, die wollen gerne in der Fußgängerzone mal kurz einen Abbieger ins Parteibüro machen. Aber andere bewegen sich halt in ihrer Freizeit vor allem im Netz. Und dann muss es sowas wie eine Bürgersprechstunde auch im Netz geben. Und bei Twitter, Instagram und Co. ist halt 24/7 Bürgersprechstunde. Und das muss halt in die Köpfe rein, dass man da auch nicht nur sendet und schöne Bilder und Botschaften aussendet, sondern dass da auch Feedback kommt. Und man kann nicht immer alles beantworten, das merke ich auch. Aber dass man wenigstens versucht, so viel wie möglich auch die Anregungen aufzugreifen, das sollte selbstverständlich dazugehören.
Ich habe tatsächlich auch von Andrea Nahles, der Parteichefin, schon vor ein paar Monaten auf einer Veranstaltung gehört, ja, wir sind da ein bisschen untermotorisiert, vielleicht wird sich das demnächst ja auch mal ändern. Ja, auch mal so ein bisschen bei den...
Jetzt hat sie einen Twitter-Account mittlerweile, also immerhin.
Ist das jetzt in den letzten Wochen erst passiert? Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
Sie ist im Dezember bei Twitter an den Start gegangen, ja.
Okay, ja, das ist wirklich jetzt gerade noch sehr jung. Ich meine, du willst jetzt auch mehr machen und bei dir sieht man ja auch, dass junge Leute auch mehr machen in Parteien. Denke, dafür bist du ein super Beispiel, jetzt nicht nur für alle, die sich für die Sozialdemokratie interessieren, sondern für Politik insgesamt. Magst du mal kurz erzählen, wie du ursprünglich zu den Jusos gekommen bist, dass du gesagt hast, bei den Jungsozialisten, da mache ich mit, da engagiere ich mich?
Ich war 15 und Schülervertreter an meiner Schule. Also darüber kam eigentlich so meine Politisierung, dass ich angefangen habe, mich für Sachen einzusetzen. Und man hat ja so ein in etwa ein Bauchgefühl, wo man politisch hingehört. Also ich war jetzt nicht einer von denen, die sich mal alle Organisationen angeguckt haben, sondern ich hatte schon eine Ahnung, wo es hingeht. Und wir haben ganz konkret dann bei mir vor Ort für so ein Kinder- und Jugendbüro gekämpft. Wir haben halt gesagt, oh, Politik findet immer ohne junge Leute statt. Und vor allem spricht die Politik und die Verwaltung eine ganz andere Sprache als wir. Wir wollen einen Ort haben, wo gedolmetscht wird eigentlich zwischen uns und zwischen denen, die es entscheiden. Und das haben wir langjährig gefordert und die SPD vor Ort hat uns als Einzige unterstützt. Und es kam dann am Ende auch dieses Büro. Und dann fand ich es nur fair zu sagen, okay, die haben mich unterstützt, jetzt unterstütze ich auch in die andere Richtung, habe dann Schülerpraktikum in der 10. Klasse gemacht, fand auch das spannend und dann war es eigentlich relativ leicht danach zu sagen, komm, hier gehe ich jetzt rein.
Würdest du persönlich sagen, die SPD ist die Partei für junge Leute? Würdest du sagen, das kann man so unterschreiben?
Nee, das würde ich nicht unterschreiben und das hat weniger was mit der SPD zu tun, als vielmehr damit, dass ich nicht glaube, dass eine ganze Generation ein gemeinsames Interesse hat. Es gibt eine jüngere oder eine ältere Sichtweise auf die Gesellschaft. Das kommt daher, dass wir in unterschiedlichen Zeiten groß werden. Wer heute jung ist, ist mit Digitalisierung groß geworden und muss das nicht erst mühselig lernen. Das ist unser gemeinsamer Zugang als Generation. Aber nicht alle jungen Menschen sind links oder liberal oder konservativ, sondern die haben sehr unterschiedliche Wertvorstellungen. Deswegen gibt es nicht eine Partei für eine Generation. Aber es gibt leider zu viele Parteien, die für eine junge Generation überhaupt gar nicht ansprechbar sind, weil sie sich völlig verweigern, sich mit deren Lebenswelt zu beschäftigen. Und das brechen wir bei der SPD, glaube ich, gerade ganz gut auf.
Was sind das für Themen, die da bedient werden? Kannst du da nochmal konkret drauf eingehen, was du glaubst, was da so das ist, wo man als SPD oder auch als Jusos, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, einfach auch bei den jungen Wählern ankommt, bei den jungen Leuten?
Also Digitalisierung ist natürlich ein Thema, weil das wie selbstverständlich heute dazugehört. Wir reden da, haben wir jetzt Anfang des Jahres gesehen, über Datenschutz im Netz, ja, was natürlich einfach total merkwürdig wirkt, wenn da gestandene Politiker irgendwie mit so Passwort 12345 anscheinend unterwegs sind. Denen die Verantwortung für unsere Gesellschaft in die Hände zu legen, da fühlt man sich ein bisschen unwohl bei.
Hat es dich überrascht ganz persönlich oder musst du sagen, das war etwas so, wo du gesagt hast, hätte man sich auch denken können?
Politik ist auch nur ein Querschnitt durch die Gesellschaft und insofern überrascht es mich nicht. Ich kenne auch Büros, in denen Passwörter mit Klebezetteln am Bildschirm befestigt sind und so. Das gibt es leider alles, so wie es irgendwie bei jeder Versicherungsagentur das wahrscheinlich auch gibt. Aber es ist schon erschreckend so. Also Digitalisierung ist eine Sache, natürlich einfach auch Netzausbau. Ja, also dass wir eine Bildungsministerin haben, Frau Karliczek, irgendwie die rumläuft und sagt, ja 5G an jeder Milchkanne muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, vielleicht nicht zum Netflix gucken, so, dafür brauche ich kein 5G. Aber ich weiß nicht, ob die Frau sich mal irgendwie damit beschäftigt hat, was die Technologien der Zukunft eigentlich an Daten fressen werden irgendwie. Und dass sowas wie Mobilität im ländlichen Raum, wenn man die vernetzt machen will, das geht nur noch damit. Also das ist schon absurd. Und ein zweiter Punkt ist ganz klar für die junge Generation Klima, Klima und nochmal Klima. Wir sehen das ja auch in Erhebungen immer wieder. Es ist eines der Top-2-Themen von jungen Menschen, weil die einfach jetzt checken, dass hier werden jetzt die Bedingungen verhandelt, unter denen ich leben muss. Und zwar wahrscheinlich noch 60, 70 Jahre oder so. Und ich habe keine Lust, dass hier alles auf die lange Bank geschoben wird. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Und eine Partei, die sich jetzt nicht sehr bald dazu durchringt, das mal zu akzeptieren und in echte Politik umzusetzen, die wird bei jungen Menschen kolossal schlechtere Chancen haben.
Ja, sowas wie Klima zum Beispiel ist ja auch ein Thema, was, ich muss es jetzt einfach mal sagen, von den Grünen ja auch sehr stark besetzt wird. Und das ist halt einfach auch den Eindruck, den ich, sage ich mal, so in meinem Umfeld und auch auf dem Campus und so im Studium gewinne, immer mehr Leute gehen zu den Grünen und immer mehr, sage ich mal, finden es uncool, die SPD gut zu finden oder gar mitzumachen. So wie glaubst du, kann man sich da von den Grünen irgendwie noch, differenzieren irgendwie?
In der Demokratie geht es um Mehrheiten am Ende. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, zum Beispiel aus der Kohle auszusteigen oder dass wir alle nur noch mit erneuerbaren Energien unseren Alltag bestreiten, dann werde ich irgendwann in einem Parlament oder bei irgendeiner Abstimmung mehr als 50% Leute hinter mir haben müssen. Das heißt, ich werde dieses Ziel wahrscheinlich nicht erreichen, wenn ich nur in einer kleinen oder auch etwas größeren Community von Leuten, die schon 100%ig überzeugt sind, mich gegenseitig beriesele und sage, wie wichtig das alles ist, sondern vor allem müssen wir an die ran, die noch zweifeln. Die sagen, ja klar, Klima ist eine wichtige Sache, habe ich überhaupt nichts dagegen, will ich mich auch gern beteiligen, aber ich kriege zum Beispiel mit, energetische Gebäudesanierung heißt, dass meine Miete steigt. oder Busse und Bahnen werden im ländlichen Raum eingestellt. Wie soll ich denn überhaupt noch in die nächste Stadt kommen, wenn da nichts Öffentliches fährt? Da brauche ich ja ein Auto. Oder mein Lohn ist so niedrig, ich kann im Supermarkt gar nicht auswählen, ob ich Bioprodukte kaufe oder die konventionellen Sachen. Ich muss die billigen Dinger nehmen. Wenn wir die Leute, also die müssen wir mit an Bord haben, um eine Mehrheit zu haben. Und deswegen müssen alle, die sich große Gedanken um Klimaschutz machen, zu Recht sich klar machen, dass das eine von vielen Gerechtigkeitsfragen ist und dass man ein paar andere noch mit beantworten muss, weil auch beim Klima geht es am Ende darum, wer kann sich was eigentlich noch leisten, und es trifft wie so oft die Allerärmsten in der Gesellschaft zuerst.
Ja, definitiv. Ich würde noch mal gerne auf eine Personalie zurückkommen, die du gerade schon genannt hast. Anja Karliczek, die ja in den letzten Wochen, du grinst schon, ich musste auch grinsen, als du vorhin den Namen genannt hast, die ist ja wirklich auch durch ihre Aussage, ich kann jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber dadurch noch mal in der Öffentlichkeit gewesen, unter anderem, dass sie halt meinte, man muss halt so diese Erlaubnis für, kriege ich es jetzt zusammen, für homosexuelle Eltern Kinder zu adoptieren, dieses Recht, dass Kinder bei homosexuellen Elternpaaren aufwachsen dürfen. Man sollte das nochmal überprüfen und da vielleicht erstmal eine Studie aufsetzen, bevor man das weiterhin so legalisiert. Wie ist deine Reaktion darauf gewesen? Man kann ja sagen, du bist ja selber auch homosexuell. Wie hast du diese Aussage gesehen? Wie hast du das eingeordnet?
Das Lustige ist ja erstmal, es gibt zu dem Thema ungefähr 385 Studien, also vielleicht kann der armen Frau einfach mal jemand diese Studien geben, dann muss sie das nicht mehr weiter fordern. Wir haben sehr viele Erfahrungen im letzten Jahr mit Frau Karliczek gemacht, oder man könnte auch andersrum sagen, eigentlich haben wir nicht so viele mit ihr gemacht, weil Frau Karliczek ist eine sehr unsichtbare Ministerin. Sie hat das große Privileg, sie ist zwar Ministerin, aber man würde sie nie auf der Straße erkennen, weil ich glaube, keiner weiß, wie die Frau aussieht. Man kriegt auch keine Termine bei ihr. Ich weiß von Bundestagsabgeordneten, die seit Monaten versuchen, mit ihr zu reden. Es geht einfach anscheinend nicht. Ich habe jetzt langsam auch die Schnauze voll, muss ich sagen, weil wir verhandeln an verschiedenen Stellen mit ihrem Bereich. Es geht um BAföG-Anpassungen in diesem Jahr. Wir wollen das Berufsbildungsgesetz, was die Ausbildung, die duale Ausbildung in Deutschland regelt. Das soll dieses Jahr reformiert werden. Wir wollen eine Mindestvergütung, also eine Art Mindestlohn für Auszubildende einführen. All das muss sie jetzt mal machen. Und sie kommt einfach überhaupt nicht aus dem Knick. Und das ist echt nervig. Weniger für uns, ja, das ist halt unser Job. Aber vor allem ist es nervig für die Betroffenen, weil die warten zum Teil ja schon jahrelang darauf, dass sich an ihrer Situation mal was verbessert. Und ich habe den Eindruck, die Frau ist extrem überfordert.
Ja, gut. Aber vielleicht nochmal ganz kurz bei dem Thema zu bleiben. Ich habe dich halt vor kurzem auch noch in einer Talkshow gesehen, wo das halt auch nochmal im Zusammenhang mit Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrer zugegebenermaßen schon etwas älteren Aussage zu tun hatte, dass sie halt meinte, wie war das jetzt nochmal genau? Sie hat gesagt, dass man, wenn man die Homo-Ehe legalisiert, könnte man ja auch die Ehe zwischen Geschwistern legalisieren. Und ich erinnere mich daran, dass du halt wirklich da dann wirklich auch einen beeindruckenden Redeanteil hattest in dieser Runde und gesagt hat, was du auch von dir persönlich aus gesagt hast, dass das wirklich etwas skurril ist, oder ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber einfach, dass man noch darüber diskutiert in 2018, dass das noch thematisiert wird. Wie schätzt du das ein, dass wir Frauen haben wie Anja Karliczek, Annegret Kramp-Karrenbauer, die wirklich an der Spitze stehen von Deutschland, in der deutschen Politik, dass da wirklich noch solche Aussagen kommen?
Es ist mir auch schwer erklärlich, und man muss ja bei Kramp-Karrenbauer nochmal sagen, die ursprüngliche Aussage mag schon ein bisschen länger her sein, aber sie hat das ja das war bei Maybrit Illner, wo ich mit ihr zusammen saß, sie hat das ja quasi dort nochmal wiederholt. Also ihre These ist ja in Kurzfassung, die Ehe hat zwei Alleinstellungsmerkmale gehabt, nämlich erstens Mann und Frau und zweitens, es sind zwei Personen und nicht mehr. Ja, und sie sagt, wenn man jetzt das eine von den beiden, nämlich dass es nur Mann und Frau sein können, auflöst, weil jetzt auch Mann, Mann und Frau, Frau geht, dann ist es ja nicht mehr weit, dass wir auch das andere Alleinstellungsmerkmal auflösen und dass dann bald auch drei Leute oder fünf Leute heiraten können und den Rest kann man sich dann dazu denken, Geschwister, Hunde heiraten oder was weiß ich nicht alles. Das ist schon ein Schlag ins Gesicht, auf jeden Fall, weil ich weiß, wo nimmt sie diese Erkenntnis her? Hat sie irgendwann mal Leute getroffen, die ihr gesagt haben, ich möchte meinen Hund heiraten oder so? Das ist so eine völlig theoretische Diskussion, die da stattfindet, wo sich Leute meinen Kopf letztlich zerbrechen, als Betroffener sozusagen, ohne mich einmal gefragt zu haben, was ich eigentlich tatsächlich tun möchte. Und ich finde es anmaßend und auch wirklich beleidigend und kann das auch nicht als irgendwie so eine verstaubte konservative Position ansehen, sondern die Frau wird irgendwie gefeiert als irgendwie was Modernes und jetzt die Erneuerung in der CDU. Also das kann ich mir mit so einer Position nicht wirklich vorstellen.
Ja, bleiben wir vielleicht mal bei dem, was du gerade gesagt hast. Das finde ich ein sehr schönes Zitat. Genau, die Leute, die sich meinen Kopf zerbrechen, im Prinzip. Man hat ja schon, gerade außerdem die AfD im Bundestag ist, viele homosexuelle Bundestagsmitglieder sehen können, die auch wirklich klar Stellung bezogen haben, auch gegen solche Forderungen, wie dass die Homo-Ehe wieder aufgehoben wird. Wie ist es bei dir so in der Politik, in Debatten, in der Öffentlichkeit? Trittst du dafür den Standpunkt auch sehr gerne ein? Sag ich mal sowas, was so die Rechte angeht von Homosexuellen oder vielleicht allgemein von der gesellschaftlichen Gruppe oder sag ich mal, von Minderheiten in der Gesellschaft?
Also eigentlich dieses Thema sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Vielfalt ist jetzt gar nicht so mein Leib- und Magenthema gewesen. Ich habe mir auch jahrelang immer vorgenommen, keine Betroffenheitspolitik zu machen, das ist immer ein blödes Wort, aber also mich nicht dem Verdacht auszusetzen, Politik vor allem im eigenen Interesse zu machen, was übrigens völlig legitim wäre, wenn man das tut, das spricht nichts dagegen, aber ich wollte es ungern tun und ich habe im letzten Jahr gemerkt, dass in dem Moment, wo man in der Öffentlichkeit steht und eine gewisse Wahrnehmung genießt, dass man da nochmal neu drüber nachdenken muss, ob man sich das leisten kann. Weil wenn einem dann irgendwann Jugendliche schreiben und sagen, danke für Ihren Redebeitrag, Sie haben mich ermutigt, irgendwie mich zu outen oder mit meinen Eltern zu reden oder was auch immer, dann merkt man halt schon, okay, man kann für andere Leute manchmal auch ein bisschen das Eis brechen, so wie es ja bei mir damals auch gewesen ist. Da guckt man ja auch sich um und nimmt sich prominente Beispiele, um sich daran zu orientieren. Und so ist es heute halt auch. Und ich glaube, diese Verantwortung kann man nicht einfach abstreifen, die hat man schon.
Okay, von der Verantwortung jetzt mal zu der Erneuerung, du hast es gerade schon angesprochen, diese Erneuerung, die so ein bisschen der CDU mit diesem Zug unterstellt wird, so sie hat jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze, was man halt eben auch bezweifeln kann. Wie steht es mit der Erneuerung der SPD? Ich frage dich jetzt einfach mal ganz platt, was glaubst du, muss die SPD tun, um aus ihrer aktuellen Situation, ich meine, man kennt Umfragewerte, man kennt die öffentliche Wahrnehmung, man kennt auch die Kritik. Was würdest du sagen, was ist das, was muss die SPD tun, um sich zu erneuern, um sich wieder in diesen Punkten wieder besser aufzustellen?
Das sind mehrere Sachen. Ich fange mal mit der großen Klammer an, die alles zusammenhält. Wir können uns ganz tolle Papiere ausdenken und neue Positionen. Das wird alles nichts helfen, wenn die SPD nicht anfängt, klar, deutlich und verständlich zu sagen, was sie eigentlich möchte. Nehmen wir das Thema Klima, über das wir vorhin gesprochen haben, und Kohleausstieg. Es ist sinnvoll, lange darüber zu diskutieren, wie sieht ein geregelter Kohleausstieg aus? Ja? Wie qualifiziert man die Beschäftigten weiter? Was haben die für Perspektiven und so? Ist alles wichtig. Aber die meisten wollen erstmal eine Aussage haben. Wollt ihr überhaupt raus aus der Kohle oder nicht? Findet ihr das gut, dass wir die verstromen oder findet ihr das nicht gut? Und ich glaube, das ist eins von vielen Beispielen, wo die SPD lange Zeit eine klare Aussage schuldig geblieben ist. Einfach erstmal zu sagen, Kohle sollte so schnell wie möglich nicht mehr genutzt werden. Und wir kümmern uns darum, dass so schnell wie möglich eingelöst werden kann. Und so kann man das in vielen Themen machen. Ja, Besteuerung von großen Unternehmen, ja, kann man nicht von heute auf morgen machen. Ist eine schwierige Angelegenheit. Aber ein klares Bekenntnis, dass man das für eine Gerechtigkeitsfrage hält, das ist notwendig. Und wir versuchen jetzt gerade in dem Erneuerungsprozess, auch ich selbst, so ein bisschen die alten Baustellen mal fertig zu machen, die SPD seit 15 Jahren mit sich rumträgt. Ich weiß, dass das extrem nervig für viele ist, dass wir jetzt schon wieder ein Dreivierteljahr über Hartz IV in der SPD reden und dass viele, mich inklusive, nicht mehr hören können. Aber warum diskutieren wir dann seit 15 Jahren darüber? Weil wir die Debatte nie zu einem Ende gebracht haben. Wir haben sie immer offen gelassen und nochmal vertagt und waren unterschiedlicher Meinung. Und wir werden sie jetzt zu einem Ende bringen. Damit wird nicht jeder 100% zufrieden sein. Auch ich werde mich nicht mit jeder einzelnen Vorstellung durchsetzen. Aber es wird am Ende ein anderes Konzept sein, was viele Ungerechtigkeiten des Hartz-Systems beseitigt. Und dann kann man das Kapitel hoffentlich auch endlich mal schließen.
Wenn man so auf die Politik der SPD schaut, also was ich persönlich für einen Eindruck gewonnen habe in den letzten Monaten, also auch besonders seitdem jetzt eben diese neue Regierungskoalition steht, dass die SPD durchaus Dinge tut und auch vieles bewegt und auch vieles nach vorne bringt. Jetzt, wenn wir auch schon über Bildung gesprochen, so die BAföG-Reform vielleicht mal sich in Gedächtnis ruft. Aber mein Eindruck ist, dass dass es vielleicht dann doch eher so ein Marketingproblem ist, das bei den Leuten nicht ankommt, dass es wirklich die SPD war, die innerhalb dieser Regierung das durchgesetzt hat. So, dass es halt öffentlich irgendwie immer die SPD ist, die den schwarzen Peter kriegt, wenn irgendwas nicht läuft, aber wenn sie irgendwas erreicht, dann weiß man vielleicht gar nicht mal, dass es wirklich wegen der SPD nur so gekommen ist. Würdest du das unterstützen, diese Vermutung, die ich da aufgebaut habe?
Die SPD hat einen großen Vorteil und das ist gleichzeitig ihr Nachteil. Die Erwartungen an die SPD sind viel höher als an andere Parteien. Sprich, wenn das Ergebnis nicht 100 oder wenigstens 80% den Vorstellungen entspricht, dann wird die SPD geblamed dafür, weil man sagt, aber ihr wolltet das doch, ihr müsst doch da mit viel mehr Einsatz hinterher sein. Das beste Beispiel ist der Mindestlohn. Da sieht man sozusagen, wie das Spiel läuft. Den gibt es überhaupt nur, weil die SPD sich dafür eingesetzt hat, weil wir das 2013 im Bundestagswahlkampf zu dem Thema gemacht haben, ganz hochgezogen haben. Jetzt ist er da, nur unseretwegen. Wir werden dafür kritisiert, dass er zu niedrig ist und er ist auch zu niedrig, auch für unseren Anspruch ist er noch zu niedrig. Ja, das heißt, wir kriegen die Dresche für das Projekt, das wir durchgesetzt haben und in Umfragen sieht man, wer hat den Mindestlohn eingeführt? 40-50% sagen, Angela Merkel hat den Mindestlohn eingeführt. Eheöffnung übrigens ganz ähnlich. Angela Merkel hat die Ehe geöffnet. Nö, sie hat mit Nein gestimmt im Bundestag bei dieser Frage. Das ist manchmal schlechte Kommunikation und manchmal, deswegen waren wir als Jusos gegen die Große Koalition, ist es auch, das ist eine Systemlogik im Prinzip. Ja? Wenn ich immer mit denen zusammen koaliere, die weniger wollen als ich selbst, dann produziere ich die ganze Zeit Enttäuschung, weil ich den Leuten immer Hoffnung auf Projekte mache, die danach so zur Hälfte, zu einem Drittel oder wenn es gut läuft, mal zu zwei Dritteln durchgesetzt werden, aber nie richtig. Ja? Also ich habe lauter Gruppen in der Gesellschaft, die sagen, ja, okay, aber ein bisschen mehr wäre schon schön gewesen. Und das ist keine gute Atmosphäre, um politische Erfolge zu feiern.
Ja, natürlich, okay. Politische Erfolge feiern, die wird es hoffentlich in dieser Regierungszeit noch geben. Ich möchte da nochmal auf was anspielen, was du damals gesagt hast, nachdem man sich für die GroKo entschieden hat. Man wird eben der Regierung ganz genau auf die Finger gucken, also auch gerade von Seiten der Jusos, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann halt nach 2 Jahren, also quasi auf Hälfte der Zeit, mal rekapitulieren, was wurde gemacht, was ist geschafft worden, wie wird diese Überprüfung aussehen, also wie wird man da rangehen, so was genau sind da so, sage ich mal, wie ist da die Herangehensweise und was würde dann im Zweifel passieren?
Das sind 2 Sachen. Das eine ist, dass wir den Koalitionsvertrag dieses Mal so aufgeschrieben haben, dass da sehr viele überprüfbare Kriterien drin sind. Also wir haben ganz viele Jahreszahlen drin, Projekte, die im Jahr 2019 verabschiedet sein müssen. Sprich, ich habe vorhin gesagt, Mindestlohn für Auszubildende soll beschlossen werden Sommer diesen Jahres. BAföG-Reform soll dieses Jahr möglichst noch auf den Weg gebracht werden. Klimaschutzgesetz muss dieses Jahr laut Koalitionsvertrag beschlossen werden. Als das erste Mal überhaupt, dass wir sowas in Deutschland haben. Das sind also ganz einfache Dinger, wo man Ende des Jahres sagen kann, haben wir das gemacht oder haben wir das nicht gemacht? Und das zweite ist der Stil der Zusammenarbeit. Also ist das eine Zusammenarbeit, bei der man sagt, okay, am Ende ist es besser, dass wir es so gemacht haben, als dass wir es nicht gemacht hätten? Oder ist es so unmöglich, wie es zum Teil im letzten Jahr war, Asylstreit mit Horst Seehofer und so weiter, dass man dort lieber raus möchte? Und ich würde noch einen dritten Punkt hinzufügen, das ist nämlich die Erfahrung der letzten großen Koalition. Man muss auch aufpassen, dass man nicht sein ganzes Pulver in den ersten 2 Jahren einer Koalition verschossen hat. Weil im Moment, wir bringen gerade im Wochentakt Gesetze auf den Weg, aber was bleibt denn den Leuten in Erinnerung, wenn die nächste Bundestagswahl 2021 ansteht? Dann denken die nicht mehr an die Gesetze aus dem Jahr 2018, sondern an die letzten Monate. Und wenn die Koalition damit endet, dass man sich nur noch gestritten hat, nichts mehr entschieden hat, nichts mehr auf den Weg gebracht hat, dann ist das die Stimmung, mit der die Leute in die Wahl reingehen. Und dann werden sie bestimmt nicht sagen, na, das war doch eine tolle Regierung, die Parteien wählen wir jetzt nochmal wieder.
Es klingt so, als wäre die SPD vielleicht wesentlich erfolgreicher, wenn jemand wie du etwas mehr sich noch einbringen würde. Ich meine, klar, du bist Vorsitzender der Jusos, aber beispielsweise ja nicht im Bundestag oder auf einem Posten, sage ich mal, auf Bundespolitik in dem Sinne. Deine Zeit als Juso-Vorsitzender ist ja auch erstmal durch die Wahl begrenzt. Waren damals 2 Jahre, also sind es jetzt noch, hilf mir ganz kurz, 10 Monate noch, okay. Wie sieht das aus? Hast du schon Pläne für die Zeit danach? Hast du schon überlegt, ach, ich mache erstmal ein Jahr Work and Travel oder so? Hast du schon konkrete Vorstellungen, wie es dann weitergehen soll bei dir, vielleicht auch beruflich, politisch?
Ich würde mich ja schon freuen, wenn mal eine Woche Urlaub demnächst wieder drin wäre. Das wäre schon ganz, ganz cool. Aber wobei, es geht bald zum Skifahren, also es passt schon. Ich kann mir durchaus vorstellen, nochmal für weitere 2 Jahre als Juso-Vorsitzender zu kandidieren. Also ich bin 30 Ende des Jahres, man ist Juso bis 35. Üblicherweise reizen wir das nicht aus, also aber man kann schon mit 30 nochmal kandidieren. Ansonsten haben wir auch noch einen Parteitag Ende des Jahres. Also für mich ist klar, dass ich auf jeden Fall in irgendeiner Weise für den Parteivorstand der SPD kandidieren werde, weil ich das für total unglaubwürdig halten würde, 2 Jahre lang zu sagen, das muss alles anders, besser, jünger und was weiß ich nicht alles laufen und dann kandidiert man nicht. Also das, dann kann ich auch gleich nach Hause gehen. Aber wie das genau sein wird, also für was man dann da kandidiert und mit wem zusammen und so weiter, da ist noch so viel Musik in diesem Jahr drin, so viele Eventualitäten, ob die Wahlen gut oder schlecht laufen und wer sonst da alles kandidiert, das ist noch schwer absehbar. Insofern halte ich die ganze Frage auch bis zum Sommer auf jeden Fall noch ziemlich weit von mir weg, weil es ist genug zu tun. Also ich kriege meinen Tag gut rum, ohne mir Gedanken über mich selber machen zu müssen.
Ja, also ich meine, die Frage, ob du mal irgendwann Bundeskanzler wirst, wurde dir ja auch schon oft gestellt. Du hast gerade gesagt, eine Woche Skifahren ist jetzt drin, urlaubsmäßig. Das wären ja auch wahrscheinlich so Freizeitaktivitäten, so der Zeitrahmen, auf den man sich auch beschränken müsste, wenn man so in dem Amt ist. Einfach mal jetzt, ohne dass man jetzt davon sprechen will, dass das jetzt in den nächsten Jahren passieren muss. Kannst du dir generell vorstellen, irgendwann mal, du hast gerade gesagt, du wirst für den Parteivorsitz kandidieren habe. Vorstand, Entschuldigung, ich war mir schon ganz kurz unsicher, was du da jetzt gerade verraten hast. Nee, okay, nochmal ganz kurz, Parteivorsitz, Vorstand, so, genau. Ja, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal Bundeskanzler zu machen? So jetzt einfach mal, ich sag mal, ganz ins Blaue hier rein.
Das sind immer die Dinger, mit denen man dann irgendwann mal konfrontiert wird und dann wird es immer ganz unangenehm. Aber wenn du fragst nach Vorstellen, ich kann es mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil ich das, man kann von Angela Merkel jetzt halten, was man will, man kann sie mögen, nicht mögen, ist alles egal. Was die für einen persönlichen Einsatz für dieses Amt bringt, also überhaupt keine Freizeit mehr zu haben. Es gab letztens eine schöne Pressekonferenz, da saß irgendwie die Pressesprecherin vom Kanzleramt und dann fragte irgendein Journalist, stimmt es, dass Frau Merkel sich jetzt derzeit gerade im Urlaub befindet? Und die lächelte dann, die Sprecherin, und sagte, wie Sie wissen, befindet sich die Bundeskanzlerin immer im Dienst. Und das bringt es ja ganz gut auf den Punkt, es gibt keinen Urlaub. Man ist vielleicht mal nicht zu Hause, aber wenn die Hütte brennt, dann muss man immer sofort bei Gewehr bei Fuß stehen. Und ich will das, glaube ich, nicht. Also so das alles aufgeben und ja auch nie wieder in die alte Rolle zurück zu können. Also wenn Frau Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, dann ist sie ja nicht mehr die Frau, die sie vorher war, sondern ihr Gesicht wird bis an ihr Lebensende öffentlich bekannt sein. Sie wird angesprochen werden, sie wird auch angefeindet werden von Leuten. Und sein altes Leben nie wieder zurückzukriegen, ist, glaube ich, ein Preis, der mir deutlich zu hoch wäre.
Wenn wir da jetzt mal auf dieses alte Leben oder diese alte Rolle mal zu sprechen kommen, beziehungsweise auf dein aktuelles Leben als Juso-Vorsitzender und halt in den Funktionen, die du aktuell ausführst, wie sieht denn das bei dir aus? Sag mal, wie kannst du noch deine Freizeit gestalten? Wie stark eingespannt bist du? Was machst du gerne, um den Kopf freizukriegen, so nebenher, neben deiner politischen Arbeit? Was sind da so die Dinge, die dich antreiben?
Der Vorteil ist ja, also die Woche ist voll und in der Regel ist an 7 Tagen auch irgendwas los. Aber ich bin weitgehend Herr über meinen eigenen Kalender. Sprich, wenn ich irgendwo mir eine Lücke reinbauen will und standfest genug bin, es auch durchzuhalten, dann kann ich das auch machen und muss das auch nicht weiter rechtfertigen. Und manchmal versuche ich, Sachen zu kombinieren. Ich gehe zum Beispiel morgen zur Grünen Woche in Berlin, weil ich da vormittags, mittags offizielle Termine habe und da einen Verband besuche und mir deren Arbeit vorstellen lasse, aber irgendwann ist der Termin ja dann auch durch und dann bleibe ich halt einfach da und gehe halt privat da weiter rum und treffe mich da mit Freunden. Das muss man dann versuchen, unter einen Hut zu kriegen. Ja, und ansonsten bin ich halt einfach, ich bin halt tierisch sportverrückt und gucke mir einfach alle Sportarten an. Und das hat den großen Vorteil, irgendwo ist immer Sport, egal wo man sich in Deutschland oder darüber hinaus gerade bewegt, kleine Stadt, große Stadt, Fußball, Hallensport, irgendwas läuft immer. Und das sind so für mich, das sind die Stunden in der Woche, wo ich mich am besten rausziehen und den Kopf freikriegen kann.
Also angucken, abgesehen vom Skifahren, aber nicht selber machen.
Ich habe 15 Jahre selber Handball gespielt. Das Problem von Mannschaftssportarten ist halt immer, dass man nicht selber bestimmen kann, wann das Training stattfindet, sondern man muss sich halt darauf einigen. Und so unter der Woche abends, das ist halt auch genau die Zeit, in der ehrenamtliche politische Arbeit ganz viel stattfindet. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden. Ja, insofern im Sommer Bergsteigen, im Winter Skifahren und dazwischen Sport gucken.
Gut, kommen wir damit vielleicht mal noch kurz zurück auf die Politik. Ich meine, mit dir hätten wir ja jemanden, der, sag ich mal, nicht so dem deutschen Durchschnittspolitiker entspricht. Also du bist wesentlich jünger, du bist auch Studienabbrecher zum Beispiel, was ja eine Zeit lang auch in der Presse, sage ich mal, ziemlich ausgeschlachtet wurde. Ich habe nochmal nachgeschaut, du hast zwei Studiengänge angefangen und bisher keins der Studien beendet. Wie ist da so der Stand? Das, man muss sich jetzt mal hier von Seiten des Hochschulradios mal fragen. Hast du noch Interesse, vielleicht nochmal einen der Studiengänge zu Ende zu bringen oder ist das komplett vom Tisch oder wie sind da so deine Ambitionen?
Ja, klar habe ich das angefangen mit dem Ziel, es auch zu Ende zu bringen. Das wäre ja sonst auch ein bisschen komisch. Aber ich kenne meine eigene Situation und weiß, dass jetzt gerade eine Lebensphase ist, in der es einfach unrealistisch ist. Ja, ich weiß, wie meine Wochen aussehen. Ich merke, dass das auch nicht weniger wird, was ich am Anfang gehofft hatte, dass es irgendwann wieder abflacht. Aber ich kann nur einmal im Leben Vorsitzender von einer Jugendorganisation sein. In 10 Jahren kann ich nicht mehr JUSO-Vorsitzender sein. Und ich glaube, ich würde mir tierisch in den Hintern beißen, wenn ich mich dann fragen müsste, warum hast du die Chance damals nicht genutzt, richtig was zu verändern, dich einzubringen, der politischen Debatte einen Stempel aufzudrücken. Also mache ich das jetzt, weil das andere kann ich auch später noch machen. Und letztlich, ich habe den Vorwurf auch immer nicht verstanden, ich schade ja niemandem damit. Wenn man jetzt paternalistisch sein will, könnte man sagen, vielleicht schade ich mir selbst damit, weil ich irgendwie meine Berufsperspektiven verschlechtere. Okay, mag sein, aber das ist ja mein eigenes Problem. Ja, dann ist halt meine Rente geringer später oder so. Aber ich nehme niemandem irgendwas weg. Ich arbeite, seitdem ich Abi gemacht habe. Daher läuft für mich dieser Vorwurf irgendwie immer ins Leere. Ich muss das nur vor mir und meinem Spiegelbild rechtfertigen können, das kann ich und vor allen anderen meiner Meinung nach nicht.
Vor allen anderen nicht, also hier quasi ein Plädoyer dafür, das zu tun, was man gerne machen möchte und so zu sein, wie man ist. Nochmal eine Frage jetzt so auch mal in Richtung Ende schon mal gedacht. Wenn du eine Werbefläche zur Verfügung hättest, die du mit einem Satz füllen könntest, welcher wäre das?
Puh, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es auf einen Satz runterbrechen kann, aber ich würde Leute dazu aufrufen, sich wirklich für ihre Interessen zu engagieren. Und engagieren meint nicht, eine Petition online irgendwo zu unterschreiben. Das ist noch nicht politisches Engagement in dem Sinne, sondern Mund aufmachen, auf die Straße gehen, mit Leuten persönlich reden. Ja, ich kriege ganz häufig mit, dass fast alle irgendwie Wünsche, Anforderungen an Politik haben, aber die allerwenigsten das Gespräch suchen oder das irgendwo mal einfordern und denen sagen, ach, mir hört ja eh keiner zu oder es hat ja gar keinen Sinn. Und meine Erfahrung ist eine ganz andere. Viele, die Politik machen, sind auch überhaupt nicht beratungsresistent, sondern man kann halt nicht jedes Thema auf dem Schirm haben. Ich habe so viele Gespräche im letzten Jahr geführt, da bin ich auf Themen aufmerksam geworden, auf die wäre ich selber nie im Leben gekommen, sondern nur, weil ich mit Betroffenen geredet habe. Und insofern, ja, Plädoyer dafür, ein bisschen Zeit aufzuwenden, sich für das einzusetzen, was einem wirklich wichtig ist, weil andere machen es nicht für uns.
Okay, dann war das doch noch nicht die letzte Frage, denn da muss ich natürlich nochmal anknüpfen. Wenn du jetzt dieses Plädoyer hier schon hältst dafür, mehr zu machen, ins Gespräch zu kommen. Und meine Frage wäre jetzt nochmal, wie sieht es aus? Was sagst du, warum sollte man sich als junger Mensch und besonders auch als Studierender, ne, wenn wir jetzt mal aus Sicht unserer Hörerschaft mal fragen, anfangen, sich gerade bei den Jusos zu engagieren? Was sollte da, so sag ich mal, was ist da der Grund, warum damit machen, nicht bei den anderen?
Ja, jetzt kommt was Überraschendes. Man muss das auch gar nicht bei den Jusos machen. Ich bin auch glücklich über Leute, die sich woanders engagieren. Aber der Vorteil der Jusos ist aus meiner Sicht, und deshalb habe ich mich mal dafür entschieden, dass es auch Leute braucht, die sich langfristig engagieren, die nicht nur an einem Thema dran sind. Ja, ich verstehe das sehr gut, dass Leute in NGOs gehen und sagen, ich will mich ganz gezielt ein Jahr lang gegen eine Müllverbrennungsanlage in meiner Stadt oder so engagieren. Das hat einen Anfang und ein Ende und hoffentlich habe ich am Ende Erfolg. Total gut. Aber es braucht auch Leute, die die dicken Bretter bohren, die auch 20 Jahre lang an einem Thema dranbleiben, in der Hoffnung, dass es irgendwann kommen wird. Ich meine, für den Mindestlohn haben wir, weiß ich nicht, 15 Jahre gestritten oder so. Aber irgendwann kommt das Ding auch. Aber nur, weil Leute die ganze Zeit dran geblieben sind. Das muss nicht jeder machen, aber es braucht ein paar Leute, die diesen langen Atem an den Tag legen. Und das machen wir in Parteien. Parteien genießen nicht immer den besten Ruf, das ist mir total klar, manchmal auch aus guten Gründen, aber wir sind nicht alle dumm und auf den Kopf gefallen. Und die, die hauptamtlich Politik machen, sind bei uns, weiß ich nicht, 0,01%. Der Rest macht ehrenamtlich bei uns Politik. Ja? Und die Leute, die bei uns unterwegs sind, sind so wie andere, die Trainer im Fußballverein sind oder sich in der Umweltinitiative einbringen. Die machen das aus dem Herzen heraus und aus Überzeugung. Und verdienen, glaube ich, ein bisschen mehr Unterstützung und Anerkennung manchmal für ihr Ehrenamt, als das der Fall ist. Und insofern, ja, ich glaube, die meisten haben es nicht bereut, wenn sie bei uns eingetreten sind. Aber wenn man einen anderen Ort für sich findet, ist das auch eine gute Sache.
Also letztendlich kommt es darauf an, dass Engagement da ist und dass man was macht. Das ist so, glaube ich, die Kernaussage dessen, was du hier jetzt skizziert hast. Eine Zahl hätte ich zum Abschluss noch gerne von dir. Die Wahlen sind noch ein bisschen hin. Aber was sagen wir jetzt mal, wäre dein Wunsch? Was soll die SPD bei der nächsten Bundestagswahl einfahren?
Schön wäre besser als beim letzten Mal. Ne? 20,5 waren unser schlechtestes Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, dass wir im Moment noch ein bisschen tiefer stehen in den Umfragen, aber der Anspruch muss schon sein, dass der Pfeil wieder nach oben geht. Ich glaube auch, das ist möglich. Ja, wenn ich mit Leuten rede, erlebe ich ganz selten, dass Leute sagen, komm, schließ den Laden ab, das war's mit Sozialdemokratie, sondern die meisten sagen, brennt denn da noch irgendwas? Ich würde es mir so wünschen, dass es irgendwie, dass ich die wieder wählen kann. Wenn ich das so als Stimmungsbarometer nehme, dann glaube ich, da ist noch eine Menge Luft nach oben.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und ja, dir auf jeden Fall alles Gute für alles, was du noch politisch, aber natürlich auch privat anpackst. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal.
Danke euch. www.kölncampus.com